Hallöchen und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge der Tarnisch Tavern. Ja, es ist endlich soweit. Nein, wir sind noch nicht bereit, über Mikela zu reden. Das kommt heute nicht. Aber es ist soweit. Heute ist die voraussichtlich letzte Folge. Die vorerst letzte Folge. Bevor Fenja in Babyzeit geht. Und damit begrüße ich dich. Hallöchen, Fenja.
Hallo. Das klang jetzt sehr dramatisch alles.
Ja, extra dramatisch gestaltet.
Das Lustige ist, wenn die letzte Folge ausgestrahlt ist, bin ich da auch schon drin. Also, das ist ja schon der 15. dann. Da bin ich auch schon durch, hoffentlich mit allem.
Wenn diese Folge jetzt ausstrahlt oder?
Nee, die letzte.
Ach, die letzte, du meinst der letzte Schnack, die...
Genau.
Drei-Stunden-Folge.
Die Drei-Stunden-Folge.
Ja, stimmt. Wenn die rauskommt, dann sollte zumindest alles schon weitestgehend durch sein. Ne?
Genau. Ja.
Ja. Und dann haben wir es zumindest geschafft, eine weitere Folge aufzunehmen, nämlich jetzt diese heute. Und dann wird man sehen, wie lange wir ohne dich bleiben müssen.
Ja, das schafft ihr schon.
Es ist ja erstmal fraglich, wie es weitergeht, weil ich weiß es tatsächlich noch nicht genau, ob ich alleine weitermache für, keine Ahnung, 2-3 Folgen, je nachdem, ne? Oder Gäste einlade oder ob wir tatsächlich einfach wirklich Pause machen für die Zeit.
Tja, das ist die Frage.
Das ist die Frage, ja.
Also wenn das klappt mit Gästen, wäre natürlich cool, dann habe ich auch was zum Hören.
Es gibt ein paar Optionen, aber ja, muss natürlich erstmal... sich rauskristallisieren, in welche Richtung es sich entwickelt. Mhm. Genau. Und das ist, was wir heute besprechen, glaube ich.
Okay.
Erstens, wie geht's weiter? Aber das ist jetzt relativ schnell abgehackt, indem wir sagen, ihr werdet sehen, ob Folgen kommen oder nicht.
Ja, und wenn nicht, dann peilen wir so... Ja, ich denke mal Oktober wahrscheinlich an. Ich denke mal, dann kriege ich das bestimmt auch wieder hin, mal so eine Folge.
Ja.
2 Monate einmal ein bisschen eingewöhnen.
Muss ja natürlich erstmal nichts überstürzen, aber wenn du das Gefühl hast,
so... Es muss ja auch keine 3-Stunden-Folge sein. Ne? Kann ja auch so eine 3/4- oder Stunden-Folge erstmal wieder sein.
Genau, vielleicht jetzt nicht direkt mit Mikela anfangen, wo wir wahrscheinlich 3 Stunden quatschen werden.
Du kannst einfach noch bis Dezember oder so für Mikela recherchieren. Wahrscheinlich ist es sogar angemessen.
Oder wir spalten Mikela auf in 2 Teile dann. So Mikela Teil 1 und Mikela Teil 2. So Mikela Main Game und Mikela DLC, genau. Wäre natürlich auch eine Idee.
Ja, das stimmt. Im Main Game ist, glaube ich, auch gar nicht so viel zu Mikela, ne?
Nee, tatsächlich nicht. Also was man so mitbekommt, ist eigentlich nur, dass er halt entführt wird von Moog. Dass er hier Radagon ein bisschen geholfen hat. Oder war es umgekehrt? Ich weiß es gerade nicht mehr. Nee, er hat Radagon geholfen. Ich weiß es gerade nicht mehr genau, wie die Reihenfolge war. Und dass er halt mit seinem Gold die Scharlachfäule von Malenia ein kleines bisschen im Zaum gehalten hatte.
Ja, und so ein bisschen Parallelen zu St. Trina kann man auch schon finden, ne? Und so ein paar Geschichten. Ich glaube, beim betörenden Ast steht zum Beispiel drin, dass sie ihn alle geliebt haben und sowas.
Genau, ja.
Aber so richtig viel? Eigentlich eher nicht. Das geht dann erst im DLC richtig los.
Da wird dann...
Da geht der Shit down.
Da geht der Shit down. Da wird hier alles aufgedeckt, was für ein Mensch, in Anführungszeichen, Mikela war bzw. ist.
Mhm. Bin ich aber auch schon total gespannt, was du daraus findest, muss ich sagen.
Ich auch. Also ich bin schon ganz gut vorangeschritten im Moment mit meiner Recherche. Nur halt natürlich noch nicht abgeschlossen, weil ist jetzt noch nicht notwendig. Und ich möchte natürlich ganz aktuell mit meiner Recherche bleiben, wenn die Folge dann aufgenommen wird, damit ich da im Flow bin und jetzt nicht, keine Ahnung, recherchiere und ich bin fertig und dann erst 5 Wochen später die Folge aufnehmen, dann habe ich die Hälfte ja schon wieder vergessen.
Was habe ich nochmal aufgeschrieben?
Ja, genau.
Was bedeuten diese Stichpunkte nochmal?
Genau das.
Ja, verstehe ich sehr gut. Ich brauche das auch immer frisch im Kopf.
So sieht's aus. Und Weißt du, was heute noch ist? Heute ist ja nicht nur die letzte Aufnahme erst einmal mit dir zusammen, sondern heute ist noch ein weiterer. Eine weitere Besonderheit.
Mittwoch?
Ja, heute ist auch Mittwoch. Das ist auch sehr besonders.
20. Folge.
Ja, genau. Ja. Wir haben Jubiläum.
Stimmt. 20. Folge. Aber ey, wir haben tatsächlich jetzt schon lange durchgehalten und noch keine Folge ausfallen lassen, ne?
Nee, tatsächlich nicht. Ich bin echt stolz auf uns, dass es bis jetzt wunderbar funktioniert hat. Es ist noch kein ganzes Jahr, aber bald. Mhm. Ende November hatten wir angefangen. Ich glaube, am 29. November oder so kam die allererste Folge.
Ich meine auch, die Pilotfolge.
Und ja, ist jetzt bald soweit. Dann haben wir tatsächlich auch das Zeitjubiläum, nicht nur das Folgenjubiläum.
Ja, voll krass. Und dann komme ich dazwischen mit Familienplanung.
Wie kannst du nur so? Was ist ja, das ist ja furchtbar. Ja. Aber ja, herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum, ne?
Ebenso. Es kommt mir auch gar nicht so lange vor. Also auch dieser 2-Wochen-Turnus, der funktioniert echt gut. Ich glaube, jede Woche wäre zu krass. Also 2 Wochen sind ja manchmal schon ein bisschen knapp für uns mit Vorbereitung und so.
Naja, so ein Wochenturnus würde halt wirklich nur funktionieren, wenn wir uns fest einen Tag auf jeden Fall einplanen können, wo wir aufnehmen.
Und ja gut, fest, da scheitert es ja allein schon bei uns. Ne?
Ja, eben. Und fest einen Tag, also mindestens wahrscheinlich einen Tag einplanen können, wo halt jeder für uns recherchieren kann. Ne?
Mhm. Ansonsten wobei man da meistens auch ein bisschen mehr braucht als einen Tag. Je nachdem, welches Thema das ist, geht das dann schon ganz schön in den Kopf. Und dann sitzt man da doch ein paar Stündchen für so eine Recherche.
Ja.
Dann, gerade nach so einem Arbeitstag und so, ist dann manchmal auch nach einer Stunde schon finito. Zumindest geht es mir manchmal so.
Ja, mir auch. Dann so versuchst dich halt noch einzulesen, dann ist es halt natürlich das meiste, das allermeiste auf Englisch, wo du dann erstmal gucken musst, verstehst du überhaupt alles, weil manche Begriffe ja doch ein bisschen hochgetraben formuliert sind, ne?
Ich copy-paste so viel in DeepL rein, einfach um es mir leichter zu machen. Oft.
Das stimmt. Und gucken, dass man behind das halt irgendwie,
hier.
Irgendwie verständnisvoll, also versteht, was da eigentlich steht.
Ja. Und ich finde auch so mit die größte Herausforderung bei diesen Lore-Themen. Ich meine, wenn es sowas ist wie jetzt letztens bei Selluvis und Sellen, das ist recht straightforward, das lässt sich ganz gut machen. Aber wenn du dann so ein Thema hast wie jetzt Radahn zum Beispiel, war ja ein Riesenthema gewesen, ne?
Mhm.
Wo du dann halt erstmal wo so viele Stränge sind, die zu entwirren und dann irgendwie eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen, ist auch wirklich eine Herausforderung für sich.
Ja, das stimmt, das braucht dann halt auch Zeit. Und dann kommt noch kurz vor Schluss, bevor wir aufnehmen, kommt dann doch noch was Neues rein, wo man denkt, oh, das wäre jetzt aber noch super interessant.
Ja, so der letzte Nebensatz, den man auf irgendeinem kleinen Wiki oder so entdeckt.
Ja.
Und denkst du, oh, interessant. Ja.
Aber trotzdem. Aber
es macht sehr viel Spaß.
Also es war sehr spannend.
Sehr feine Idee von dir hier mit dem Podcast.
Das freut mich. Und ich freue mich auch wirklich, dass wir bislang echt durchziehen.
Ja. Und was mich auch freut, dass jetzt, ich glaube, in den letzten beiden Streams von dir ein paar Mal der Podcast gelobt wurde. Das hat mich total gefreut.
Ja. Das ist echt. Also es wundert mich ein bisschen, dass der Podcast auch außerhalb der Twitch-Community gehört wird.
Hat mich auch überrascht.
Aber es ist wirklich sehr erfreulich.
Ja, absolut.
Und deswegen dann alle liebe Grüße an alle, die uns vielleicht vorher noch nicht auf Twitch von Twitch kannten. Schön, dass ihr da seid.
Ja.
Und
Wild, dass ihr uns gefunden habt.
Wild, dass ihr uns gefunden habt, genau. Heute, ja, die heutige Folge, die wird jetzt wahrscheinlich auch eher so ein bisschen schnackig, quatschig, weil, ja, es bietet sich jetzt halt an, als Abschluss jetzt nicht irgendwie was Großes nochmal aufzureißen. Jetzt, wie gesagt, Mikkela nicht noch irgendwie groß zu behandeln, weil das dann für heute vielleicht dann doch noch ein bisschen zu komplex oder zu groß werden würde, zu lang. Und es bietet sich ja heute einfach noch ein bisschen an, über alles möglich zu schnacken. Ich habe ein, zwei Punkte, über die man so reden könnte, philosophieren könnte. Dass auch das Thema ja, Kinder betrifft, sag ich jetzt mal, beziehungsweise allgemein Elternschaft.
Oh, da haben wir ja einiges in den Souls-Welten.
Deswegen passt es vielleicht heute auch ganz gut.
Hm.
Weil als erstes habe ich mir jetzt aufgeschrieben, welches der Souls-Spiele würdest du denn deinem Kind irgendwann in, was weiß ich, wie viele Jahren ans Herz legen? Als erstes ans Herz legen und sagen, hier, Kind, du spielst jetzt hier.
Spiel mal was Vernünftiges.
Spiel mal was Vernünftiges, genau.
Leg mal Fortnite weg, mach mal hier was Richtiges, Kind.
Genau.
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kommt halt auch auf den Charakter an, ne? Also, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ich würde, glaube ich, entweder Demon's Souls oder Dark Souls 3 nehmen.
Also entweder wirklich das Serienstart, in Anführungszeichen, oder mit
oder
dem...
Oder mein Favorit.
Dein, was, also mit dem du angefangen hast.
Genau, ja. Weil Demon's Souls, also das Remake, ich glaube, das Original ist dann auch ein bisschen clunky.
Ja.
Das, ja, ist halt leicht zu begreifen, ne? Und halt, es ist auch nicht so schwer. Es ist relativ belohnend, finde ich.
Also ja, Demon's Souls ist von den Bossen her und von den Gegnern her vielleicht jetzt das Einfachste, würde ich sagen. Es hat ein paar Mechaniken, die nicht einfach zu verstehen sind, aber dafür bist du ja da, wo du sagen kannst, ja, ich erkläre dir das mal, Kindchen.
Genau.
Also hier die World Tendency versteht man jetzt wahrscheinlich nicht auf, ja, wenn man es halt zum ersten Mal spielt, würde ich sagen.
Wer das auf Anhieb oder generell ohne irgendeinen Input versteht, der ist sehr schlau.
Genau. Oder so die ein oder anderen Tricks. Da hattest du ja erst letzt herausgefunden, als du das Spiel gereplayt hast, wie man die Boss-Seelen in Waffen umtauscht, das ja auch komplett anders ist als jetzt in Elden Ring, ne?
Ja, genau, das hatte ich auch nicht gehabt. Ist in Dark Souls 1 übrigens genauso, da habe ich es auch nie gemacht.
Ja. Muss man auch erstmal wissen, wie das geht.
Ja, es wird ja auch nicht mal ansatzweise erklärt, ne? Beziehungsweise der Schmied gibt ja schon einen Hint, dass er diese Seele halt haben will und dann krasse Sachen machen kann. Dann gibst du dem die Seele und nichts passiert. Und denkst du so, okay, cool.
Der hat mich verarscht, gib mir meine Seele wieder.
Dass du dann noch eine spezielle Waffe brauchst, die du dann aufstufen musst, um daraus dann spezielle Bosswaffen schmieden zu können. Welche auch immer findest du erst raus, wenn du die halt aufgewertet hast. Das sagt dir halt keiner, außer Chat und Internet vielleicht.
Ja.
Von daher...
Aber dafür könntest du ja
schon
dann
viel machen, um darüber zu stolpern.
Da kannst du ja dann backseaten.
Ich backseat sowas. Also.
Aber jetzt die wichtigste Folgefrage.
Oh, jetzt kommt's.
Ja, es ist wirklich wichtig und es kann Beziehungen zerstören. Ich weiß es nicht, wie da deine Ansichten jetzt sind.
Oh, okay.
Was ist, wenn dein Kind Schilde benutzt? Enterbst du es oder?
Ich habe da schon mit meinem Mann drüber gesprochen. Also es ist ja schon mal klar, dass hier ist ein Strength-Haushalt. Ne? Also okay, zugegeben, es ist mir jetzt auch ein bisschen peinlich zu sagen, aber mein Mann spielt auch gern Dexterity.
Ja, okay, aber Dexterity ist, es ist vielleicht noch so ein...
Es ist verwandt, ist, ja. Ne? Es sind trotzdem eher größere Schwerter, nur halt vielleicht nicht das Ultra-Großschwert, sondern dann eher so das Großkrummschwert oder so ein Katana oder so. Kann man mit leben? Beim Schild, ja, es kommt vielleicht ein bisschen an. Ist es nur das Graswappenschild für den Rücken oder ist es das kleine Bucklerschild für Parry, obwohl man kein Bingo spielt? Das ist, ich glaube, da muss ich dann gucken. Ich würde jetzt erstmal sagen, absolutes Totschlagargument. Aber ich weiß halt nicht, wie das ist, wenn man dann auch, da spielen ja dann auch Gefühle in die Beziehung rein zum Kind. Mhm. Vielleicht wird man dann tolerant.
Ja, ich weiß, es ist eine richtig schwere Frage. Genau.
Es ist eine schwierige Frage, ja.
Oder kommt dann die Schelle?
Naja, also ich meine, im Real Life würde es nicht blocken können, ne?
Oh Gott.
Das wäre eine großartige Mutter.
Du, Mama, da ist ein Schild, darf ich das benutzen? Klatsch!
Frag das nicht nochmal. 3 Wochen Hausarrest.
Na, du fangst jetzt erstmal direkt hier mit Souls Level 1 an und lernst Manieren kennen.
Aber Mama, der Capra-Demon. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Oh Gott.
Ich sehe schon bewährte Erziehungsmethoden.
Liebe und Vertrauen. Ja. Um Gottes Willen. Ja, wird gut. Wird gut. Ja, aber ich finde, so ab etwa 5 Jahren kann man das schon auch erwarten, so ein SL1-Run.
Ja, mindestens, klar. Ich stelle mir auch euer zukünftiges Kinderzimmer, stelle ich mir auch richtig eingerichtet wie im Souls-like, also wie im Souls-Verhältnis. Also die Krippe oder so ist dann halt irgendwie so ein, keine Ahnung, irgendwas, so ein.
Arnor Londo Remake.
Irgendwie sowas, genau. Die Wände sind angemalt wie in Neulondo oder so.
Wie Neulondo, wie so Neulondo, richtig schön lebensbejahend. Genau.
Ja.
Kommen auch Geister aus den Wänden dann.
Genau.
Ja. Das wäre ja wild.
Das erste Geschenk für euer Kind ist so ein Helm, so ein Ritterhelm.
So ein Katharina-Helm, so ein ganz kleiner. Oh. Ja. Das wäre süß.
Aber das wäre wirklich süß, so ein Zwiebelmann-Plüsch.
Mhm. Ich auch schon überlegt, also ich wollte ja eigentlich eins häkeln, aber ich kann ja nicht häkeln und naja, das Drama habe ich schon mal erzählt auf Twitch. Ich bin einfach nicht in der Lage dazu, so Amigurumis zu häkeln. Von daher habe ich dann aufgegeben, aber vielleicht kaufe ich eins.
Das ist dann die Alternative, ne?
Genau.
Ja. Aber wenn wir jetzt schon dabei sind, in welchem der Souls-Spiele würdest du denn dein Kind am ehesten großziehen wollen?
Nicht in Bloodborne.
Nicht?
Das kann ich, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Ich glaube, Bloodborne ist das Spiel, wo Mutterschaft am präsentesten und am schlimmsten ist und Kinder.
Ja.
Deswegen nehmen wir das mal raus. Ich glaube am ehesten in Elden Ring tatsächlich.
Mhm.
Und da vielleicht so in Gefäßburg, weißt du?
Okay, ich verstehe, ja.
So ein kleines Örtchen, was noch irgendwie, je nachdem wie weit man die Quest macht, friedlich und nett ist. Da hat man noch die besten Chancen, einfach weil es so groß ist, irgendwo eine nette Ecke für sich zu finden, glaube ich.
Wo niemand einen stört.
Ja, genau. Hinter 5 Illusories oder so.
Ja, verstehe ich.
Ja, oder das Marika-Dorf in DLC ist auch sehr hübsch.
Oh ja, genau, stimmt.
Ja, sowas geht auch. Da sind ja da nicht mal Großgegner.
Und wie so schlimm Marika eigentlich auch ist, aber dieses Dorf hat sie ja jetzt beschützt, also mit ihrem Zauber. Das heißt, da passiert genau. Dann auch nicht viel.
Ja, da hat man echt, glaube ich, noch die besten Chancen auf irgendeinen Zufluchtsort im Vergleich zum Rest. Ja. Wie ist es denn bei dir? Ich meine, ich weiß, du hast keine Kinderpläne. Aber wenn, so rein hypothetisch, wie würdest du es denn an Souls Games ranführen?
Ah, Schwierig. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich die Frage beantworten muss, nur stellen.
Düdüm.
Ja. Wie würde ich mein Kind an Souls ranführen?
Oder du hast doch einen Neffen. Nehmen wir den.
Stimmt. Wenn der mich jetzt fragen würde, ich habe Lust auf Souls.
Onkel Jay, kannst du mir ein Spiel empfehlen? Komm mal her, Kleiner. Ja,
komm mal her, Kleiner. Jetzt zeige ich dir was die richtigen Gamers spielen.
Für die großen Kinder.
Genau. Ja, ich würde es wahrscheinlich auch ähnlich machen wie du. Also entweder Demon's Souls, weil es doch einen relativ guten Schwierigkeitsgrad hat für den Einstieg. Oder vielleicht aber auch tatsächlich Elden Ring.
Mhm.
Weil Elden Ring hat die Möglichkeit, es möglichst einfach zu machen. Also Elden Ring ist kein einfaches Spiel, weil wirklich schwere Gegner auch direkt am Anfang da sind, wie der Tree Sentinel, ne? Der dich direkt wegbonkt. Aber Elden Ring bietet dir halt super viele Möglichkeiten, es dir einfacher zu machen.
Das stimmt, die musst du halt nur kennen.
Genau. Und das wäre dann auch sowas hier. Kannst du Aschen benutzen, kannst du das und das machen, kannst du das und das machen. Und dann sagen hier, gehst du halt nicht direkt auf den Tree Sentinel, sondern gehst du erst in die andere Richtung und machst da kleinere Gegner. Das wäre vielleicht so mein Weg.
Mhm.
Und so die ersten Höhlen, die sind auch noch relativ einfach. Die erste Höhle mit dem Bestienmenschen von Farum Azula.
Das stimmt.
Ist jetzt auch kein schwerer Boss. Vielleicht so ranführen an die ganze Sache.
Ja, auch ein guter Punkt.
Und was man Elden Ring definitiv nicht vorwerfen kann, sondern das Gegenteil. Anrechnen kann, danke. Genau. Es hat ein Tutorial.
Es hat in der Tat ein Tutorial.
Ein Tutorial, das man auch wirklich als Einsteiger gut machen kann.
Wobei Soldat Godrix mit Fist Only schon lange dauert.
Das hat ein bisschen gedauert, das stimmt. Aber ja, das heißt, da kann man auch wirklich von klein auf sagen, hier, da lernst du, wie die Steuerung von Elden Ring ist. Kannst ein bisschen üben hier beim Soldier of Godrick und bei den Gegnern, die auf dem Weg sind. Das ist ein guter Einstieg, finde ich.
Ja, das stimmt. Ich glaube, trotzdem müsste man warten, bis es ein bisschen älter ist, das Kind, weil viele Gegner auch einfach gruselig sind und Blut und so gibt es ja auch.
Ja.
Ne? Also ich würde jetzt kein 8-jähriges Kind gegen Bloodborne-Monster loslassen. Also,
oh Gott,
die haben mich ja noch verstört.
Kind, das ist kein arme Kind, ist verstört.
Bei Ludwig oder so.
Oder, wenn der One Reborn entsteht,
ja,
ist ja auch so grotesk.
Sachen. Ja, hat schon einen Grund, warum die ab 16 sind. Sind ab 16, ne? Oder ab 18 sogar zum Teil, weiß ich gar nicht.
Bloodborne sogar, glaube ich, ab 18. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher.
Der Großteil ist ab 16 auf jeden Fall.
Ja.
Ja, aber die Vorstellung von so einem ganz kleinen Knirps mit Soul-Spielen ist einfach witzig. Pädagogisch nicht wertvoll, aber lustig.
Ja, lustig, ja. Das auf jeden Fall. Wird abgehärtet für die Zukunft.
Mir ist gerade, also es ist ein bisschen Themenwechsel, aber mir ist gerade eingefallen wegen dem Soldaten von Godrick Fist Only, das war ja bei deiner One Weapon per Boss Challenge. Und du hattest jetzt letztens die Master Challenge angesprochen. Die Idee fand ich auch cool. Vielleicht magst du sie auch nochmal erklären.
Ja, tatsächlich. Also die Idee kam oder kommt, die habe ich eigentlich schon länger. Also stimmt, nee, ich muss anders anfangen. Die Idee an sich habe ich jetzt nicht länger. Aber wer mich kennt, der weiß, dass ich Bosse eigentlich ganz gerne beherrsche, in Anführungszeichen. Deswegen meistern. Heißt, und beherrschen heißt für mich, dass ich halt das Gefühl habe, okay, der Kampf kann jetzt theoretisch so lange dauern, wie er will. Ich komme damit klar. Das heißt, ich fühle mich nicht überfordert in dem Kampf und habe nicht das Gefühl, dass ich den Bosskampf jetzt nur durch Glück oder durch Panic Rolls, die irgendwie geglückt sind, geschafft habe. Oder durch irgendwelche Hauptsache irgendwie überleben Mechanics. Sondern halt wirklich, okay, ich habe diesen Kampf durch meine Skills, durch das Lernen des Bosskampfs beherrscht. Und so halt auch das Gefühl, der Bosskampf kann so lang gehen, wie er will, weil ich halt auch die Bewegungen insoweit kenne, dass ich das den meisten Angriffen oder allen Angriffen eigentlich immer ausweichen kann. Deswegen beherrschen. Ich hatte da so ein bisschen drauf geschielt, weil es gibt ja ganz viele No-Hit-Challenges oder ja genau, Hitless-Challenges, die ja eigentlich bedeuten, okay, du darfst halt einfach überhaupt nicht getroffen werden, so gar nicht getroffen werden.
Genau.
Aber in diesen Hitless-Challenges ist es häufig ja auch, oder wird ganz häufig praktiziert, dass der Boss möglichst schnell besiegt ist. Das heißt, dass man halt ganz viele Buffs benutzt oder irgendwelche Cheeses oder was weiß ich für Tricks, dass der Boss halt möglichst wenig angreifen kann. Und das würde mit der Master Challenge, die ich vielleicht machen will, ja auch ausgehebelt werden, weil ich ja schon, ja wie gesagt, den Boss halt meistern will. deswegen war meine Idee halt, dass ich halt jeden Boss hitless machen will, aber nicht hitless im Sinne von, dass ich halt nach jedem Treffer das ganze Spiel neu starte und nochmal von vorne machen muss, sondern jeden Boss an sich gesehen hitless. Das heißt, wenn ich einmal bei einem Boss von einem Boss getroffen werde, lasse ich mich besiegen und fange den Boss halt wieder von vorne an. Aber nur halt den Boss und nicht das ganze Spiel.
Mhm.
Ja.
Das habe ich so auch noch gar nicht betrachtet, das stimmt. Bei Hitless und Deathless ist Cheesen schon Bestandteil. Einfach aus dem ganz simplen Grund, dass man halt seinen ganzen Run sonst aufs Spiel setzt, ne?
Den ganzen Run aufs Spiel setzt und man möchte natürlich möglichst wenig Gefahr ausgesetzt sein.
Genau, ja. Ja, stimmt. Das wäre dann natürlich raus bei so einer Master-dem-Boss-Challenge.
Genau, und ich würde mir halt auch die Regel setzen, dass ich halt keine Consumables benutze, außer vielleicht jetzt Estus bzw. die Flasks halt, ne?
Mhm.
Normale Heil-Items.
Aber jetzt keine Beschichtungen oder sowas?
Genau, keine Beschichtungen, keine Ölbomben oder irgendwie sowas. Etc. Mhm. Wurfmesser. Das Einzige, was ich halt mache, sind die Waffen upgraden.
Ja, ganz normal. Ich denke, das ist fair.
Also den Charakter upgraden, also die Stats aufleveln und halt die Waffen upgraden.
Mhm.
Das wären so die einzigen Dinge. Das mache ich ja in meinem normalen Playthrough eigentlich auch immer nur. Ich benutze ja in meinen Playthroughs eigentlich auch so gut wie nie irgendwelche Consumables.
Ja.
Das würde ich dann halt in dieser Master Challenge dann auch genauso machen.
Ich glaube, das Einzige, wo ich wirklich aktiv Consumables benutzt habe, war bei meinem SL1-Run in Dark Souls 3.
Ja, SL1 ist dann halt nochmal anders wild. Da kommst du, glaube ich, auch nicht anders durch, ne?
Ich glaube, es geht schon, aber ja, nach so 60, 70 Mal Nameless macht man dann halt doch mal so einen Blitz drauf.
Ist dann halt auch eine Konzentrationsfrage. Gerade auch, wenn man schon bei dem Thema Master Challenge ist und man hat den Boss gemeistert, sodass man eigentlich den Boss in- und auswendig kennt und man kann jeden Move vorhersehen und ausweichen, ist es halt irgendwann, gerade bei Souls Level 1, dann eine Konzentrationsfrage, weil du machst ja nur ein Damage gefühlt. Und dauert
also man macht
ewig.
Schon mehr Schaden, als man denken würde, weil man levelt ja zumindest seine Waffe auf und sowas. Mhm. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie es in Elden Ring ist, ich habe das ja nur in Dark Souls 3 gemacht. Aber man muss schon Richtung No-Hit gehen für den einen oder anderen Boss, weil du halt mehr als ein, zwei Schläge für gewöhnlich ab einem gewissen Punkt nicht mehr aushältst. Ja. Aber der Damage war manchmal überraschend gut. Aber okay. Wenn man dann durch so ein Consumable dann, ich weiß nicht, von 100 auf 90 Hits reduzieren kann, dann freut man sich schon.
Ja.
Das ist schon ganz nice dann. Ja, ich bin nur natürlich, wie jeder weiß, kein großartiger Fan davon, mir Builds zu überlegen. Deswegen hatte ich da ganz viel gegoogelt. Haben ja auch schon etliche Leute gemacht, diese Challenges. Dann einmal geguckt, was ist denn so die beste Waffe? Breitschwert übrigens.
Ja, man kann halt auch nicht so viele Waffen benutzen, ne?
Ja, genau. Du kannst halt echt nicht so viel benutzen. Und da musst du dann gucken, ja, was nehme ich denn jetzt, was für mich funktioniert, ne? Aber da gibt es schon so ein paar Tricks. Also ich habe halt, wie gesagt, Breitschwert benutzt. Das hat für mich ganz gut funktioniert. Das habe ich dann auf Krude gemacht.
Ja.
Weil Krude hebt ja deine Skalierung auf, aber gibt dir dafür einen allgemeinen Boost auf die Stats. Aber ja, da du eh nicht levelst, brauchst du auch keine Skalierung.
Skalierung also. Ist ja dann eh wertlos, ja.
Genau, dann so Sachen wie Lloyds Schild und Schwert-Talisman, ne? Also wenn du volles Leben hast, dass du dann besseren Angriff und Verteidigung hast, weil du sowieso entweder instant down bist oder dich direkt heilen musst, weil du sonst down bist beim zweiten Hit. Das sind dann so kleine Sachen. Da habe ich im normalen Run nie drüber nachgedacht, aber das war im SL1 dann echt Gold wert.
Ja, macht Sinn. Gut, das wäre auch noch, was ich vielleicht zulassen würde in meinem Master Race halt, Master Race, Master Challenge, das Austauschen von Talisman.
Ja, das fände ich fair.
Sowas halt, ja. Aber jetzt nichts, was man halt jetzt innerhalb des Kampfes benutzt, um einen Vorteil irgendwie zu bekommen oder so.
Mhm. Aber ich finde, also Talisman und respektiv, ist das das richtige Wort? In anderen Spielen halt dasselbe Ringe.
Ja.
Gehört einfach zur Ausrüstung. Also das ist ja unabhängig von Skill, sag ich mal. Das ist halt einfach ein bisschen für deine Stats.
Genau. Ja, und bin ich gespannt, ob ich das machen werde und wenn ja, wie es funktioniert. Also klar, ich könnte mir vorstellen, wenn ich mit Elden Ring anfangen sollte, gerade die ersten Bosse, die werden jetzt vielleicht nicht so schwer sein, also die ersten Höhlenbosse oder Katakombenbosse, die würden wahrscheinlich relativ gut funktionieren, wie vorhin erwähnt, der Bestienmenschen von Farum Azula oder die ersten Wachhunde aus den Katakomben oder so. Die würden dann wahrscheinlich gehen, aber wenn es dann halt schon zu den ersten Mainbossen geht, zu Margit, Margit ist ja auch schon...
Oh, der hat schwieriges Timing.
Ja, ordentlich kniffliges Timing mit den verzögerten Angriffen und spontane Messerwürfe und was weiß ich, was der nicht alles macht.
Oder machst du den dann Parry only?
Ja, Parry mache ich natürlich dann auch nicht.
Das ist sehr lüblich.
Ja, da wird es dann schon kniffliger und Godric und wer dann halt noch alles kommt, ne?
Ja, das stimmt.
Und am meisten Angst habe ich dann halt vor den Bosskämpfen mit mehreren Gegnern, also beispielsweise die beiden wie heißen sie?
Die Götterapostel vielleicht?
Ja, die Götterapostel auch, ja. Aber als erstes fallen mir die Siegelritter, hier Tiegelritter.
Ah, ja, die Schmelztiegelritter.
Schmelztiegelritter, danke. Die Schmelztiegelritter Ordovis oder wie der eine heißt. Und so ein Normalo ist bei dem noch. In den Katakomben oder in einem Heldengrab?
In einem Heldengrab war es, glaube ich. Ich glaube also sogar, dass vor, ich war gerade auch noch los.
Vor Laendell,
Vor Laendell, genau.
Genau, oberhalb von Laendell. Entweder Katakomben, aber ich meine, das ist auch das Heldengrab, genau.
Müsste Heldengrab sein.
Wo die drin sind. Solche Gegner beispielsweise, wo halt super schwierig ist, dass du einem irgendwie ausweichen kannst, während du dem anderen bekämpfst, ne?
Ja, das stimmt. Oder auch die gedowngradete Version, sage ich mal, der Schmelztiegelritter und die Löwenbestie in Schloss Sturmschleier, stelle ich mir auch schon knifflig vor. Halt überall, wo du zwei schnelle Gegner hast.
Genau. Knifflig oder die Gargoyles in Nokron.
Mhm. Ja, da hast du was vorgenommen.
Vor denen habe ich dann Angst, weil die machen mir immer zu schaffen.
Auf der anderen Seite hast du das ja auch eher so als Special angedacht und nicht als kompletten Run unbedingt. Also die sind ja doch recht spät erst im Spiel.
Ja, muss man dann sehen, ob man dann so weit kommt.
Könntest du dir denn vorstellen, ein kleineres Game so komplett durchzuspielen, wie Bloodborne beispielsweise?
Tendenziell auch, klar. Tendenziell auch, warum nicht? Bloß auch bei den anderen Dark Souls oder Bloodborne oder so, es kommen immer so ein paar Bosse in den Kopf, wo ich sage, okay, das könnte echt schwierig werden.
Dark Souls 2 Sentinels.
Sentinels in Dark Souls 3, das muss ich gerade überlegen. Moment, wen haben wir denn da alles? die Dämonenprinzen. Wobei,
da kann ich sagen, mach die auf SL1, dann hast du die raus.
Wobei, wollte ich gerade sagen, die Dämonenprinzen sind, glaube ich, noch so die am best designtesten Doppelkämpfe.
Ja, weil die sich abwechseln. Also die sind zwar immer beide drauf, aber einer ist immer schneller als der andere. Dadurch kann man die echt gut separieren.
Also die wechseln sich irgendwie ganz gut ab.
Ja.
Der eine macht dann zwar von hinten irgendwie so ein spuckt dich an mit Gift oder Feuer oder was weiß ich, ne? Aber ja, das kann man ganz gut.
Ganz gut positionieren, das da nicht dann hinkriegen, das stimmt. So ein Aldridge stelle ich mir irgendwie auch schwierig vor mit den Pfeilen, die sind manchmal gemein.
Den Pfeilen muss man natürlich dann wegrennen. Den Pfeilen, ja, das könnte knifflig werden.
In Phase 2 zumindest. In Phase 1 sind die noch entspannter, in Phase 2 sind die ein bisschen schwieriger.
In Sullivan komplett hitless. Stelle ich mir auch schwierig vor.
Das kann ich mir wieder vorstellen, weil der seine Moves ja direkt kopiert. So, da hast du nicht, also ne, wenn er diesen Engel beschwört, sage ich mal, das ist ja eigentlich ein Duplikat von ihm und die setzen direkt hintereinander ein. Das heißt, wenn du aus dem ersten rauskommst, kommst du meistens auch aus dem zweiten raus.
Ja, aber das Sullivan an sich hat gemeine Angriffe. Ja, den kann man zwar gut parryen, Sullivan, aber mache ich halt nicht.
Das ist halt Parry-Schmerry, ne? Was willst du machen? Ist leider rausgepatcht bei unseren Versionen.
Was ist Parry?
Das ist echt mein Lieblingsargument geworden, wenn jemand im Chat fragt, warum parierst du nicht? Ist leider auch rausgepatcht. Das kann ich nichts machen. Ist nicht drin.
Ich spiele die Anti-Parry-Mod. Ja.
Ja, ich überlege auch gerade noch, wer noch knifflig sein könnte.
Half-Light.
Half-Light.
Also kann ja auch, wenn der eine Guardian spawnt, der schießt dich auch von der Ferne dann ab.
Das stimmt. Oder auch der Grabhüter und Wolf.
Ja, aus dem, genau, Ariandel, ja.
Genau, die können auch gemein sein. Das war für mich eigentlich immer so ein First-Try-Typ. Im SL1 habe ich so lange bei dem gebraucht. Und ich glaube, No-Hit ist auch nicht so einfach da. Weil du hast ja erst die normalen Wölfe, dann den Typen und dann den Wolf, falls du den Typen nicht schnell genug down kriegst.
Ja.
Und das kann dann auch knifflig werden, weil die so unterschiedliche Timings haben.
Das stimmt, ja. Dann muss man halt hoffen. Ah, gut, Installs Level 1 ist es natürlich super schwierig, den Typen zuerst zu besiegen, bevor der Wolf kommt.
Ja, das kannst du halt knicken. Deswegen eben, hat das auch so lange gedauert.
Wenn man stark genug ist, dann geht das vielleicht schnell genug, dass man den Typen besiegt, bevor der Wolf da ist. Dann geht es vielleicht einigermaßen. Die Wölfe, also die Kleinwölfe am Anfang, die sind ja mit ein, zwei Schlägen down.
Ja.
Also das geht dann vielleicht noch einigermaßen, aber ja, Souls Level 1 ist halt super schwierig.
Aber machbar. Wenn ich das schaffe, dann ist es machbar.
Ja, gibt auf jeden Fall immer einige Bosse, wo ich denke, oh, das könnte echt knifflig werden. Bei Bloodborne auch The One Reborn, wo man abgeschossen wird von allen Seiten.
Mhm, stimmt.
Da dann Hitless zu bleiben. Weil man die
erst rausnehmen kann, aber es kann einen trotzdem mal so einen Querschläger erwischen, ne, auf dem Weg dabei.
Es kann halt wirklich so schnell dann vorbei sein. Ja. Irgendwas Kleines. Und du bist halt raus für die Runde.
Auch ein Grund, warum ich mir Hitless nicht vorstellen kann als Challenge. Also da wäre ich traurig, wenn ich mich gut schlage und dann kommt ein so ein Pfeil und ja, dann ist halt vorbei. Ja. Also, da bin ich, glaube ich, nicht für gemacht. Auch Deathless. Ja. Deathless finde ich ganz lustig, aber nur auf chillig. Also für mich ist dann okay, keinen kompletten Run zu machen, sondern nur mal irgendwie so für einen Tag oder so mal so einen Abend gucken, wie weit kommt man.
Ja.
Einfach aus Spaß halt. Aber so einen kompletten Deathless Run, ich glaube generell so Sachen, die halt mit einem Fehler vorbei sein können, die frustrieren mich dann doch.
Ja, klar, wenn man es gerade sowieso zu ernst nimmt, dann ärgert man sich richtig, wenn es dann schief geht. Ne?
Ja, weil stell mal vor, Spaß, du hast alles geschafft, nur der Endboss fehlt dir und dann kriegst du einen Hit oder stirbst einmal oder fällst eine Klippe runter, was sehr wahrscheinlich wäre bei mir.
Und je länger es dauert, umso frustrierender ist es, wenn es halt wirklich...
Ja, weil du halt alles machen musst wieder.
Wenn man bei Speedruns, sind Speedruns, die, keine Ahnung, 10 Minuten gehen, okay, wenn du da kurz vor Ende was falsch machst und bist dann doch langsamer oder so, dann kannst du einen neuen Run starten und es ist nicht viel verloren. Aber wenn du halt einen Speedrun machst, der mehrere Stunden geht, und am Ende verkackst du halt irgendwas Wichtiges und dadurch schaffst du es dann nicht mehr, irgendwie eine gute Zeit zu laufen, ist das so frustrierend.
Ja, das stelle ich mir halt auch super frustrierend vor. Also so richtige Challenge-Runner, die sind schon build-different. So.
Ja, definitiv, ja. Brauchst du echt eine Riesenkonzentration, um das zu machen. Ja.
Mhm.
Ich bin dann gespannt, wie die Master Challenge, ob ich die mache und wenn ja, wie die läuft. Ich mache das dann natürlich auch eher so ein bisschen auf entspannt und Spaß und guck halt, wie gut ich die Bosse dann halt lernen kann, ne?
Ja.
Aber ja, bin dann echt gespannt.
Ich auch. Ich werde zugucken.
Nice. Wenn dein Kind dich lässt.
Wir gucken zusammen zu.
Yes. Ah, ja. Wenn wir jetzt schon wieder dabei sind, habe ich noch eine andere Kleinigkeit aufgeschrieben.
Mhm.
Und zwar, welche NPCs aus den Souls-Spielen hältst oder würdest du denn oder haben denn die besten Elterneigenschaften deiner Meinung nach?
Renala.
Stimmt, es ist ja eine
genau,
also wahrscheinlich eine gute Mutter.
Mir, genau, ja. Also sie wird mir als erstes einfallen, weil die einfach so ein liebender Mensch ist von dem, was man mitkriegt.
Ja.
Ich überlege gerade. Ich meine, wirklich viele Familien hat man da nicht, die im direkten Zusammenhang stehen, ne? Aber man kann sich ja auch einfach vorstellen, wenn sie irgendwie Familie hätte. Ich habe gerade noch an Siegmeier gedacht mit seiner Sieglinde.
Stimmt, ja.
Aber da muss die Sieglinde sich ein bisschen mehr um Siegmeier kümmern als andersrum. von daher ist es vielleicht, so sehr ich ihn mag, nicht das beste Beispiel.
Aber zumindest liebevoll, würde ich.
Zumindest liebevoll.
Gehe ich mal davon aus, ja.
Da sie ihn auch sucht und ihm helfen will und sowas, scheint er ja nicht viel, also nicht alles falsch gemacht zu haben, sonst würde sie das ja nicht wollen.
Ja.
Wer wäre denn? Da muss ich drüber nachdenken. Das ist schwierig. Es gibt halt nicht so viele Charaktere, die irgendwie sehr fürsorgliche Seiten zeigen, weil die meisten NPCs in den Soul-Spielen irgendeine krasse Dedication haben, für die sie ihr Leben aufgeben.
Das stimmt, ja. Ich
das
weiß jetzt nicht,
ein bisschen schwierig.
Ich weiß jetzt nicht genau, was die Gründe sind in Dark Souls 3, aber Anri, finde ich, hat auch was Fürsorgliches, auch wegen hier Hodrick, ne?
Horace.
Horace, sorry. Sorgt sich ja um ihn, wenn der verschwindet.
Ja.
Deswegen könnte man meinen, okay, ist da ist was Fürsorgliches dabei, was Liebevolles, ist vielleicht für eine Elterneigenschaft nicht schlecht.
Das stimmt, ja, das ist wahr.
Ich weiß jetzt nur nicht, die Quest, wo am Ende Anri tot auf dem Bett liegt, warum das so ist. Weißt du das eigentlich noch, warum Anri da dann auf dem Altar liegt?
Weil wir ihn da hingebracht haben.
Wir haben Anri da hingebracht.
Ja, also wir begleiten Anri an die Hochzeitsquest, meinst du, ne?
Genau.
Ja. Also erst spricht man ja mit Anri und Horace, die werden dann irgendwann aufgetrennt.
Hier in den Katakomben, ja.
Genau, und die Leute von Londo, die... Also denen helfen wir quasi, dass Anri dorthin kommt. Also ich glaube nicht, ich weiß nicht, wie genau Anri da landet, aber so wie ich verstehe, durch die Leute von Londor. Weil vielleicht erinnerst du dich, in Irithel ist ja auch eine Assassine von Londor, die ist unsichtbar versteckt in der Ecke. Wenn man die tötet, lebt Anri ja weiter. Aber wenn man sie leben lässt, dann kommt Anri eben rüber zu dem Altar. Deswegen denke ich, dass das der Punkt ist, wo Anri eben dann rübergeholt wird.
Also ist es dann wahrscheinlich eher in Anführungszeichen eine Falle von den Londorianern?
Genau, damit man das Zeitalter der Menschen durch die Zeremonie und so einläuten kann. So habe ich es zumindest immer gedeutet.
Okay, ja. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine freiwillige Opfergabe von Anri, sage ich jetzt mal.
Ich glaube nicht, aber ich würde das gern mal in einer Folge aufarbeiten in der Zukunft, weil die mag ich gern, die Quest.
Die Quest ist wirklich schön, ja. Oder schön in Anführungszeichen.
Sie ist cool.
Sie ist cool, ja. Ja, weil, ja, wenn das jetzt eine freiwillige Opfergabe wäre, dann wäre das vielleicht keine gute Elterneigenschaft, aber ansonsten hätte ich Anri dann noch spontan gesagt, als vielleicht recht liebevoll.
Es ist zumindest eine Person, die sich um Mitmenschen schert. Das ist ja schon mal eine Besonderheit in Souls Games.
Das stimmt, ja.
Vielleicht kann man noch Königin Yanam mitnehmen. Ich weiß sehr wenig über sie. Aber sie ist zumindest immer irgendwie hinter ihrem Kind her, sag ich mal. Auch, also, ne, vor Margos Amme und sowas steht sie ja auch. Und ja, ich weiß zu wenig über sie, aber ich habe das Gefühl, dass sie auch eine liebende Mutter ist.
Ja, da weiß ich jetzt auch nicht viel über sie, deswegen kann ich da jetzt auch nicht so viel dazu sagen, aber immerhin hat sie eine Amme.
Sie hat immerhin eine Amme.
Eine Amme für Mergo engagiert. Also will sich schon um das Kind kümmern, denke ich.
Ja, aber sie kann halt irgendwie nicht hin, ne? Aber das müsste man auch immer aufarbeiten, weil das hat mich auch immer interessiert.
Ja.
Man sieht Königin Janam ja auch, die, also sie hat ja so viel Blut im Bauchbereich. Ich weiß nicht, ob ihr Kind ihr genommen wurde oder ob es vielleicht sogar eine Totgeburt einfach war. I don't know. Ich habe mich immer gefragt, was da für eine Geschichte hintersteckt. Das würde ich sehr, sehr gerne irgendwann auch mal aufarbeiten. Ja, vor allem, ja.
Ich würde es auch super gerne aufarbeiten, wenn wir dann irgendwann mal bei Bloodborne sind. Aber bei der Königin Janam ist es ja auch so, die ist ja eigentlich auch in den Chalice Dungeons vergraben.
Genau, also da war beerdigt. Ich nicht hingekommen, leider, bis zu ihr. Hattest du sie gemacht?
Nee, ist ja, glaube ich, einer der letzten, wenn nicht sogar der letzte Boss der Chalice Dungeons, mein Gott.
Ich habe es zwar eine ganze Weile versucht, also offstream hatte ich viele Chalices gemacht, aber irgendwann sind da so viele Spinnen, das habe ich nicht mehr geschafft mit meiner Spinnenangst. Ich habe irgendwann schlecht geträumt, dann dachte ich, hör auf mit den Dungeons.
Ja, gut,
es waren einfach zu viele in zu jedem viele irgendwie. Vielleicht war ich auch ein bisschen unlucky, aber ja, das war der Grund, warum ich dann nicht bis zu ihr gekommen bin. Ich hatte das dann irgendwann bei Professor Benny im Stream gesehen, als er da einen Run gemacht hatte. Er hatte dann nämlich bis zu ihr gespielt, dann habe ich den Bosskampf auch gesehen.
Ja, das habe ich bei ihm auch gesehen gehabt. Deswegen in der Geschichte von Janem ist sie ja eigentlich eine Beerdigte, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja.
Aber in dem Traum lebt sie ja noch weiter.
So romantisch.
Genau. Ja, aber wie die Geschichte und wie die ganze Lore in Bloodborne sich zusammenstellt, da bin ich auch echt gespannt, wenn wir da irgendwann mal dazu kommen, weil das echt nicht einfach ist, das Ganze zu entwirren.
Ja, das glaube ich.
Bloodborne hat echt eine schwierige Lore, glaube ich.
Ja, auch dieses so ganze Lovecraftchen, was da drin ist, durch die Großartigen und so, ne?
Ja. Das wird echt spannend, wenn wir da die mal durchkauen.
Ja. Es gibt noch so viele Themen, Leute. Dieser Podcast wird wahrscheinlich 30 Jahre existieren.
Wahrscheinlich, ja.
Bis wir dann mal durch sind mit den Spielen, die bis jetzt existieren. So. Weil ich kenne
es kommen
auch
ja noch
so
welche. Anderes kommen ja noch andere.
Ja.
Stell dir mal vor, wir sind irgendwann mit allen Souls-Titeln, also Demon's Souls, Dark Souls 1 bis 3, Bloodborne, Sekiro
mit
und Elden Ring komplett durch und fangen dann an mit Armored Core Lore.
Armored Core Lore. Armored Lore.
Armored Lore, genau.
Das wäre doch mal ein Plot-Twist. Tja, sind wir durch, ne? Machen wir jetzt Meckers.
Wäre irgendwie lustig. Ich weiß nicht, ob Armored Core großartig Lore hat, aber.
Habe ich mich auch gerade gefragt.
Man könnte es FromSoft irgendwie zutrauen, ne?
Ja. Ich vergesse immer, war Armored Core schon immer von FromSoft? Ja, ne?
Ich meine ja.
Ja.
Ich glaube ja nicht immer.
Ich bin mir nicht sicher, ob die das übernommen hatten irgendwie. Aber
also es war nicht immer Miyazaki, der bei Armored Core mitgearbeitet hat. Ich glaube sogar nur beim letzten, beim sechsten Teil.
Aber immer FromSoft, ne?
Aber immer FromSoft, genau.
Ja. Hast du mal eins gespielt?
Nur die Demo, beziehungsweise auf der Gamescom habe ich mal mit Armored Core ein bisschen, ja, hat mal angespielt.
Mhm.
Es ist eigentlich schon cool. Klar, man muss es mögen, dieses Mac-Zeug und überhaupt, ne? Mhm. Aber es ist schon cool.
Das glaube ich. Für mich sind diese Mac-Games immer so ein bisschen Reizüberflutung.
Ja, es passiert auf jeden Fall sehr viel. Überall sind irgendwelche Raketen, die ballern und explodiert ständig irgendwas. Das ist auf jeden Fall.
Irgendwelche Laser, aber irgendwelche Barrieren. Ja. Dann bist du mit deinem Düsenjet noch irgendwo unterwegs. Der andere ist plötzlich ein Panzer. Und
ja. Aber es hat sich gut angefühlt, die Steuerung. Es hat sich gut gespielt und es war auch durchaus sehr knackig.
Das glaube ich, ja. Ich glaube, ich bin nur zu langsam im Kopf für diese Spiele, aber ich finde, die sehen auch eigentlich echt cool aus. Zu langsam im Kopf klingt so blöd, aber
vielleicht spiele ich mal ein Armored Core mal, wenn es mich packt.
Maybe.
So ein bisschen reizt es mich ja schon, aber ja, andere Spiele haben da so ein bisschen mehr Vorrang.
Du bist ja auch bald auf der Gamescom wieder, ne?
Ich weiß es noch nicht hundertprozentig.
Ach so, ich dachte, steht fest.
Ich habe noch keine Tickets, deswegen weiß ich nicht, ob ich gehe oder nicht. Vielleicht gehe ich donnerstags hin. Aber ja, mal gucken.
Weißt du denn, ob da irgendwas ist, was du dann auf jeden Fall auschecken wollen würdest?
Ich habe mich noch gar nicht informiert, was auf der Gamescom ist. Das Einzige, was ich mitbekommen hatte, glaube ich, war, dass Silksong wohl, also Hollow Knight Silksong, spielbar sein soll auf der Gamescom. Das würde mich natürlich mega interessieren, aber ich könnte mir natürlich vorstellen, dass ich das nicht schaffe, da hinzukommen, weil da einfach super viel los sein wird.
Wahrscheinlich.
Aber ansehen würde ich es mir auf jeden Fall schon gerne mal.
Ich meine, vielleicht gibt es ja sogar ein kleines Goodie oder so, wenn man angespielt hat.
Ja.
Wäre schon cool. So ein Hollow Knight Shirt oder so eine Tasche oder so ein kleines Hornet Plüschi oder so.
Das wär
oder wenigstens Sticker.
Sticker gehen auch immer. Aber ansonsten habe ich keine Ahnung, was auf der Gamescom dieses Jahr präsent sein wird.
Ja, ich tatsächlich auch nicht. Also da ich eh nicht hingehen kann, habe ich mich auch nicht informiert. Aber
müsste mich dann vielleicht nochmal informieren vorher. Ja.
Guck mal, Gamescom 2025.
Also was natürlich immer interessant ist, ist die Indie-Area.
Mhm.
Da auf jeden Fall durchstampfen und gucken, was cool aussieht. Werde ich auf jeden Fall machen, wenn ich gehe.
Ja, da kann man auch echt immer das meiste ausprobieren, ne?
Ja.
Das ist schon cool.
Und ansonsten geht man halt durch die Hallen und lässt sich von der Atmosphäre irgendwie ein bisschen beeindrucken und guckt, was man so mitnehmen kann, ne?
Mhm. Ich bin gerade mal auf die Webseite gegangen, also von so größeren Titeln. Path of Exile 2 ist da. Mhm. Crimson Desert finde ich interessant. Sagt dir das was?
Mhm. Ja, das ist doch MMO, oder?
Ja, es sollte mal ein MMO sein. Und vor vielen Jahren wurde es mal angekündigt und sah cool aus. Ist aber, soweit ich weiß, mittlerweile nicht mehr als MMO geplant.
Okay.
Ja, da wäre ich auch interessiert, wie sich das so entwickelt. Ich bin zwar im Newsletter, aber der kommt immer auf Koreanisch. Also hilft das nicht so super doll.
Kannst du kein Koreanisch?
Nee, hab noch kein Koreanisch gelernt bisher. Ist halt ein koreanischer Entwickler, aber vielleicht sollte ich mich da einfach mal abmelden, aber ich hatte irgendwie gehofft, dass der Newsletter auf Englisch kommt. Ich sehe, Where Winsmead kommt. Das war so ein bisschen Sekiro Ghost of Tsushima-esque.
Ja, wobei, also ja, die ersten Trailer sahen sehr, sehr cool aus.
Ja.
Aber zuletzt hatte ich tatsächlich mitbekommen, dass Where Winsmead Gacha-Elemente einbaut.
Ah, kein gutes Zeichen.
Und das hat mir dann so ein bisschen, ja, die Vorfreude genommen, sag ich mal.
Verstehe ich total. Das hatte ich gar nicht mitbekommen.
Es soll zwar nur kosmetische Elemente sein, die über Gacha zu bekommen sind, aber halt trotzdem das ganze Prinzip finde ich so ein bisschen, ja, schwierig.
Ja, verständlich. Bin ich auch kein Fan von. Blood of Dawnwalker von Bandai Namco kommt auch. Das war dieses Witcher-mäßige mit Vampiren.
Oh, stimmt, da war was, ja.
Genau.
Ich erinnere mich.
Auch aufgeführt. Das fand ich, sah richtig cool aus. Also da bin ich auch gespannt, was daraus wird.
Das könnte man sich mal angucken, stimmt.
Warhammer 40k Space Marine 2 ist auch wieder da. Die waren ja letztes Jahr auch, da hatten wir uns ja, glaube ich, den Trailer auch zusammen noch angeguckt, ne?
Stimmt, der war doch in der
da, wo Banishers und so mit vorgestellt wurde.
Banishers war dabei, genau, in Focus Entertainment oder so heißt der Publisher, ne?
Focus Entertainment Publishing, ja.
Genau, in dem Stand, da waren die beiden Trailer zu Banishers und Warhammer, ja.
Mhm. Little Nightmares 3 soll auch vertreten sein.
Oh, ja, okay, ja.
Das ist auch cool. Der Fernbus-Simulator. Ha? Ha?
Da muss auf jeden Fall hin, ja.
The Rogue Prince of Persia ist auch noch mit aufgeführt.
Mhm.
Ach, guck mal, und Black Desert. Ich war gerade noch im Überlegen, was die Entwickler von Crimson Desert noch gemacht haben. Es war Black Desert, was einfach nur ein anderes erstes Wort ist, wie mir gerade auffällt.
Ich wollte gerade sagen, die Wüste hat einfach nur ihre Farbe geändert.
Na, komischerweise sind noch nicht, also es sind 71 Spiele insgesamt. Ich hatte jetzt einige Titel übersprungen, aber viel mehr ist hier noch gar nicht drauf auf der Seite. Aber ich bin sicher, es werden mehr als 71 Spiele vorgestellt.
Wahrscheinlich, ja.
Na, also ein bisschen was Interessantes ist schon mit dabei.
Gerade in der Indie-Area, da sind ja allein schon 150 Spiele oder so.
Ja, locker. Locker. No.
Ja, ich bin gespannt. Wenn, dann werde ich wahrscheinlich donnerstags gehen. Mal gucken. Mhm. Und ja, ein bisschen rumstapfen. Vielleicht trefft man ja die ein oder anderen Kollegen und Kolleginnen.
Na.
Wäre natürlich ganz, ganz nice. Und ja.
Wenn ihr euch dachtet, oh mein Gott, ich wollte schon immer mal Jay treffen, dann ist es jetzt leider auch zu spät, wenn die Folge rauskommt. Das ist die Gamescom schon durch, glaube ich. Aber ihr hättet ja, die Chance stimmt. gehabt. Hättet ihr mal vor Release hier reingehört.
Hättet ihr mal. Hättet ihr die Folge mal, bevor sie überhaupt gemixt wird, reingehört wahrscheinlich.
Ja, ja.
Ach ja.
Ja, aber Gamescom ist an sich, finde ich, immer eine ganz coole Sache. Also ich gehe da gerne hin.
Ja, Gamescom, also ich finde, die Gamescom ist jetzt, dadurch, dass es halt auch super voll ist, jetzt nicht unbedingt der Ort, an dem man möglichst viele Spiele austesten kann. Aber die Gamescom an sich ist halt irgendwie immer ein Event.
Ja, genau.
Ein richtiges Event, was einen besonderen Flair hat, finde ich.
Also man sollte es meiden, wenn man nicht mit Menschenmengen klarkommt, dann ist es nicht zu empfehlen. Aber wenn man einfach so gerne es ist halt eine gute Stimmung auch einfach da, ne? Alle sind überall irgendwie gehypt auf Spiele und so. Und ich mag das immer, also egal jetzt ob Gamescom oder auch wenn man sich irgendwie eine Übertragung anguckt von so Spielepräsentationen. Ich mag einfach, wenn Leute zusammenkommen, die dasselbe feiern. So.
Ja.
Und ich finde, das merkt man auf der Gamescom schon. Die Leute haben einfach Bock auf Games. Und ja, bin immer ganz aufgeregt, wenn ich da bin. So, wow, so viele ja, Sachen, wow, so viele Eindrücke.
Aber es ist halt auch ein bisschen Reizüberflutung, weil halt gerade in den großen Hallen passiert so vieles. Jeder einzelne Stand hat irgendwie eine Party am Laufen, wo laut Musik gehört wird und dann wieder irgendwelche Gewinnspiele gemacht werden, dann haben da der Stand irgendeinen Act gerade, irgendwelche bekannten Influencer oder so, die da gerade da sind und die Leute unterhalten oder so, ne? Mhm. Also immer ist irgendwo irgendwas.
Findest du denn, also in den letzten Jahren kam manchmal, dass die Gamescom irgendwie voll die Influencer-Messe geworden sei. Ich habe das persönlich nie so empfunden bei meinen Besuchen. Wie ist denn das für dich? Also klar, es waren welche da, aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass da der Fokus irgendwie drauf liegt. Ich weiß nicht, ob das ein Ich-Ding ist oder...
Also den Fokus hatte ich, also den Eindruck, dass es der Fokus jetzt auf die Influencer gelegt wurde, habe ich jetzt auch nicht gehabt. Ich habe halt eher den anderen Eindruck gehabt, dass halt Spiele immer noch der Fokus ist, aber um die Spiele halt attraktiver zu machen für diese Messe, hat man halt Influencer engagiert. Für die Events dann mehr Influencer engagiert. Für die Events.
Ja.
Die an den einzelnen Ständen dann halt stattfinden oder so. Aber der Fokus ist trotzdem von der gesamten Messe, denke ich, immer noch auf den Spielen.
Kam mir nämlich auch immer so vor. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach keine Influencer aufsuche und viele kenne ich auch nicht. klar, es fällt mal auf, dass vielleicht mal jemand da mit einem Streaming-Setup irgendwie rumläuft, ne, mit dem Handy da irgendwie. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, was manche so sagen, so ja, es ist ja nur noch so eine Influencer-Messe, habe ich nicht so gefühlt bisher.
Also es stimmt schon, dass über die Jahre mehr Influencer einfach präsent waren auf der Messe.
Ja, gefühlt. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass es halt einfach mehr sind.
Ja.
Und die Branchen relevanter geworden sind, ne?
Das auch, klar. Und wie gesagt, dass halt gerade die Entwickler und Publisher auch Influencer dafür nutzen, um halt mehr Reichweite zu bekommen, die halt engagieren für irgendwelche Events dann.
Ja, es geht halt Hand in Hand.
Ja. Also den Eindruck habe ich schon, aber trotzdem würde ich immer noch sagen, dass auf der Gamescom die Games immer noch der Fokus ist.
Ja, würde ich auch so sehen.
Und dann kommt es vielleicht auch noch immer ein bisschen drauf an, wo man sich befindet auf der Gamescom. Es gibt so die ein oder anderen Hallen, die deutlich mehr Event-Charakter haben als andere. Also wenn man jetzt in der Indie-Area ist, da würde ich sagen, ist der Fokus aber ganz klar auf den Videospielen. Da wird nicht großartig mit Events aufgetischt.
Ja.
In den großen Hallen, da dann vielleicht schon eher. Und je nachdem, welche Stände in den Hallen ist, wenn das jetzt natürlich Stände sind, die jetzt vielleicht per se keine Publisher sind, sondern irgendwas anderes, was irgendwie annäherungsweise mit Videospielen zu tun haben könnte, dann ist es vielleicht auch nochmal ein bisschen anders als ein reiner Entwickler, der da seinen Stand hat, ne?
Mm. Aber die Indie-Area kann man wirklich sehr empfehlen. Also zum einen kommst du da echt am ehesten an die Spiele ran. Zum anderen ist meistens halt auch wirklich, ne, jemand da vom Game, mit dem man sich dann unterhalten kann mit den Leuten.
Ja.
Das ist echt ganz cool. Aber Devs sind die schlimmsten Backseat-Gamer. Egal ob in Twitch oder auf der Gamescom. Das fällt denen so schwer, einem nicht direkt zu sagen, was man machen soll, wenn man kurz festhängt. Ne?
Ja, die wissen es halt, ne?
Ja, ich glaube, die wollen auch nicht, dass man irgendwie, ich habe manchmal das Gefühl, Devs haben ganz dolle Angst, dass man schnell frustriert ist mit ihrem Spiel, nur weil man es nicht sofort gecheckt hat. So.
Das kann ich mir auch vorstellen, so der Gedanke, okay, das ist jetzt meine Kreation und hoffentlich kommt die halt so gut durch, dass es instant gefällt, ne?
Ja, genau.
Und wenn da jetzt eine Kleinigkeit ist, die vielleicht Schwierigkeiten bereitet, könnte man vielleicht schon so denken, das gefällt jetzt der Person nicht.
Na, keine Sorge, wir spielen Souls, wir sind frustresistent.
Aber ja.
Das finde ich immer herrlich. Das ist echt immer herrlich. Das ist mir schon öfter aufgefallen. Ja.
Freust du dich denn, wenn du dann nächstes Jahr eventuell zur Gamescom kannst?
Ja, sehr. Also gerade so die Events, die man jetzt so auslässt, da ist es schon ein bisschen nicht Fear of Missing Out, weil man hat ja was Besseres zu tun, sag ich mal. Aber es ist schon so ein bisschen schade und ich gucke mir auf jeden Fall auch dieses Jahr Präsentationen dann online an, soweit wie es geht. Auch ganz anderes Thema, aber Summer Breeze wollte ich mir ein paar Konzertübertragungen angucken und sowas. Weil das vermisst man dann schon, so seine Stamm-Events.
Ja.
Von daher freue ich mich dann auch, wenn ich da wieder hin kann und wenn man dann auch als Familie hin kann, da freue ich mich auch schon drauf. Ich weiß noch, als ich glaube mit 10 oder so war ich auf meiner ersten Gamescom, die war noch in Leipzig damals.
Mhm.
Und das war so cool für mich.
Da in Leipzig war ich dann damals noch nie. Meine erste Gamescom war tatsächlich die dann in Köln. Also schon Gamescom hieß.
Ja.
Früher hieß es ja nur Games Convention oder irgendwie so dann in Leipzig, ne?
Irgendwie sowas, ich kann es ja gar nicht sagen. Also war ich zu klein.
Das Einzige, was ich in Leipzig mal hatte, war die, verdammt, wie heißt es jetzt? Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Ja, diese Namen, die mir wegbleiben.
Ich überlege gerade, was wir da
haben. Die gibt es jetzt, glaube ich, auch schon nicht mehr oder zumindest nicht mehr so, wie sie
irgendwas mit Dream?
Da war. Die Dreamhack. Die Dreamhack, genau.
Dreamhack, das war's.
Danke.
Genau.
Die Dreamhack, genau. Was halt auch eher eine LAN-Party war, eine große, mit ein bisschen Messe.
Mhm.
Da war ich einmal und die war halt eben in Leipzig. Ansonsten war ich auch noch nicht in Leipzig.
In Leipzig selber war ich auch noch nicht, aber schon etliche Male auf der Buchmesse. Aber nie die Stadt angeguckt. Grüße an alle Leipziger an der Stelle.
Ja. So.
Haben wir schon wieder eine Stunde verquatscht, wa?
Haben wir schon wieder eine Stunde verquatscht.
Wie machen wir das immer?
Wie machen wir das? Wir können jetzt noch mal zurückgehen und irgendwie den Kreis schließen.
Mhm.
Und ich habe gar keine Themen mehr. Ich habe nur noch Themen, die jetzt ein bisschen sehr random wären, sage ich jetzt mal.
Was wäre denn zum Beispiel ein random Thema?
Ein random Thema wäre dein Lieblings-Item.
In allen Games?
Ja, oder pro Spiel oder so, aber bei den meisten weiß ich, glaube ich, dass es das gleiche Item ist.
Warte, mein Lieblings-Item?
Ja.
Consumable? Oh, oder meinst du das Fernglas? Weil das liebe ich.
Ich meine das Fernglas natürlich.
Ich liebe das Fernglas. Ich verstehe nicht, warum das Fernglas so gehatet wird. Ja. Ja. Bestes Item tatsächlich, das Fernglas. Kann ich begründen.
Freust dich immer riesig, wenn du es findest.
Ich freue mich total, wenn ich es finde. Und ich habe es in Dark Souls 1 aktuell noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo das Fernglas da ist. Das wollte ich eigentlich noch
weiß
nachschauen.
Weißt nicht? Nee, das ist, soll ich dir sagen?
Ja, bitte.
Das ist beim Firelink Shrine. Bei dem, wenn du Richtung Katakomben gehst, am Friedhof.
Ah, okay. Die Katakomben habe ich bisher noch gemieden.
Genau, in irgendeiner Ecke nach oben.
Ja.
Also noch nicht, bevor du runtergehst. Also ja, ich glaube, wenn du Richtung Katakomben gehst, so ein bisschen auf der rechten Seite, da ist ja irgendwann dieses große Grab, wo dieser große Skelett-Dude ist, ne? Wenn du dahinter dann links an dem vorbeigehst, irgendwo da müsste es, glaube ich, sein.
Ja, dann weiß ich, wer der nächste Mal einen übergezogen kriegt. Weil ich vermisse das richtig. Ich wollte mir nämlich zum Beispiel in den Dämonenruinen, wollte ich mir letztens den Centipede-Demon angucken, der da an der Kante hängt, aber ich hatte kein Fernglas.
Verdammt.
Und dann hing ich da und da muss ich an die Kante gehen, aber das war gruselig, direkt vor denen zu stehen.
Glaube ich, ja.
Ja, Fernglas, bestes Item. Man kann sich alles Mögliche von Nahen angucken, was einen gerade so interessiert, ohne sich groß in Gefahr zu bringen. Und natürlich die berühmte Fernheilung, wenn man mal wieder vergessen hat, vom Fernglas zurück auf den Trank umzuschalten.
Das wollte ich gerade sagen, genau. Man sollte natürlich darauf achten, dass man wieder zurückswitcht auf Estus.
Aber das ist mir natürlich noch nie passiert.
Natürlich nicht, klar.
Hast du denn ein Favorite-Item?
Ach, schwierig. Ich benutze tatsächlich auch ganz gerne das Fernglas. Ansonsten benutze ich halt keine Items. Außer Estus.
Ja, same, ne?
Deswegen, ja.
Was ich halt noch ganz gern mag, ist Heimkehrknochen. Das ist noch ganz praktisch.
Mhm.
Wenn man irgendwie ein bisschen was erledigen will und schnell zurück, dann ist das ganz cool. Und Feuerbombe. Bombe ist, macht auch Spaß.
Vor allem, wenn man die Feuerbomben gegen Fässer schmeißen kann.
Exakt. Und man vielleicht gerade noch keine Pyromantie hat, ne? Sonst wird es halt bei mir durch einen Feuerball ersetzt. Aber so eine Bombe werfen ist schon auch lustig, weil die fliegen immer weg. Die Gegner, die damit getroffen werden, ist schon herrlich.
Also Explosionen machen dann schon Spaß.
Ja, finde ich auch. Spaß mit Bomben.
Spaß mit Bomben. Ja, und dann das Zweite, was jetzt noch so ein bisschen random in Anführungszeichen ist, ist deine Lieblingsregionen pro Spiel.
Ah, oh, okay. Nicht die Giftsümpfe.
Ich wollte gerade sagen, Pharaonfeste, auf jeden Fall. MVP.
ich glaube, bei Demon's Souls ist es in Boletaria wirklich selber, ne? Also die erste Welt. Wobei ich auch die Schattenmenschenwelt ganz gern mag. Liegt die aber Schatten. Vor allem, ja, mit den Rochen.
Ach so, du meinst dieses Sturm.
Mit dem Sturmkönig
und ja, genau.
So. Genau, ja. Ja, ich glaube, die hieß Schattenmenschenwelt. Also bestimmt genauso Schattenmenschenwelt. Aber ja, die finde ich eigentlich auch noch ganz cool. Aber bei Boletaria ist es halt so diese klassische Burg halt, ne? Macht halt schon Spaß.
Ja, verstehe ich. Boletaria hat schon was Cooles. Ich habe noch überlegt, ob ich auch hier Latria, heißt Latria? Latria.
Ja, die
cool
das
finde.
Gefängnis.
Genau. Die Kerker, die sind schon sehr cool. Ist zwar alles sehr spooky und auch nicht ganz easy, aber ich finde den Bereich schon sehr cool.
Ja, der ist cool gemacht, aber wie du schon sagst, auch mit am gruseligsten, ne?
Ja.
Allein, also, ich habe die Silberfisch Susi genannt, aber diese ganzen Gesichter, die da dran sind, das ist schon scary. Da habe ich ja auch das Fernglas rausgeholt, bestes Item. Ja. Und mir das mal genauer angeguckt. Und das ist schon direkt aus der Hölle.
Ach, du meinst dann schon, wenn du unten bist, dann schon in Latria?
Genau, unten in der Schmocke, die Kreaturen. Also, Das ist wirklich gruselig. Ich glaube, das ist der gruseligste Gegner im ganzen Spiel, wenn man sich den genauer anguckt.
Ja, kann gut sein. Das sieht schon wild aus. Ja.
Ja. Ja. Bei Dark Souls 2 müsste ich mal wieder spielen. Aber wenn ich es jetzt so aus dem Kopf mache, ich mochte das Schloss ganz gerne.
Ja, Dranglake.
Ja.
Mhm.
Ich glaube, ich mag einfach Burgen.
Da zeichnet sich was ab, ja.
Da zeichnet sich was ab, genau.
Verständlich. Aber Dranglake, ja, ist auch ganz cool, das stimmt, ja.
Mhm. Da gibt es auch viele Illusories und so, mhm. Da freue ich mich ja auch immer.
Verstehe ich. Was mir tatsächlich auch ganz gut gefallen hat, ist einfach nur so, wie es gestaltet war. Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, verdammt. Immer diesen Namen. Heides Flammenturm.
Ah ja.
Irgendwie mit hat mir das gefallen.
Und so, ne?
Es ist zwar irgendwie alles super eng und die Wege durchaus mal, da muss man aufpassen, dass du nicht runterläufst, weil halt alles irgendwie kaputt ist und keine Begrenzung hat. Aber es ist verhältnismäßig hell da.
Ja, das stimmt.
Weil alles ist irgendwie hell. Also klar, es ist strahlender Sonnenschein in dem Gebiet dann, aber auch die Gebäude sind hell. Der Boden hat helle Pflastersteine, die Wände sind alles aus hellem Pflasterstein. Deswegen leuchtet es da gefühlt alles.
Ja.
Und hat alles so eine etwas helle, freundlichere Atmosphäre als jetzt beispielsweise die Niemandswerft oder wie die heißt.
Ja, mit den Geisterschiffen.
Ja.
Das stimmt. Was ich ästhetisch auch noch ganz schön finde, auch ich habe jetzt ein Namensproblem wieder, aber dieser Schrein von
Amarna.
Amarna, ja, Amarna.
Schrein von Amarna, glaube ich, oder so ähnlich, ja. Genau. Ich weiß, wen du meinst.
Mhm. Das ist eine sehr anstrengende Gegend, finde ich, weil da ständig irgendwelche Gegner aus irgendeiner Ecke oder aus dem Boden rauskommen.
Das stimmt.
Aber ästhetisch ist das sehr schön mit den Säulen und dem Wasser und dem Licht und so.
Schön ist es dort, stimmt. Das stimmt, ja. Und der Boss ist der hier auf Song.
Ja, Demon of Song.
Demon of Song, genau.
Der ist klasse. Der ist auch ästhetisch sehr schön.
Der ist auch ästhetisch, ja.
Das hatten wir ja in der letzten Folge. Ja, bei Dark Souls 1, Schandstadt wegen der Comic-Con, Quatsch.
Die Comic-Con, auch der Insider, die Schandstadt Comic-Con.
Die Schandstadt Comic-Con. Ich finde immer noch klasse, dass man da auch noch so eine Ninja-Kleidung findet und so.
Ja, für alle, die es nicht wissen, Fenja, du hast ja mal tatsächlich einen Comic gezeichnet, wo das beschreibt, wie Schandstadt
so ein
einfach eine, genau, eine Comic-Con ist und überall irgendwas Cooles zu sehen gibt.
Das ist auch, das hat auch Spaß gemacht.
Ja.
Und dadurch ist es auch, wenn ich jetzt nach Schandstadt komme, immer so Comic-Con.
Fühle ich. Schandstadt hat auch irgendwie, also es mag jetzt ein bisschen komisch sein. Schandstadt ist bei vielen, vielen wirklich verhasst, weil es halt auch wegen ein riesiger Giftsumpf ist und ne, auch ätzend sein kann.
Und weil es, glaube ich, so eine schlechte Performance hatte im ersten Release.
Stimmt, ja. Auch eine schlechte Performance und ein falscher Tritt und du stürzt 50 Meter in die Tiefe und musst wieder ewig weiterlaufen.
Ja.
Kann ich verstehen, warum man Schandstadt vielleicht jetzt nicht als die geilste Gegend empfindet. Aber ich finde, auch durch das Meme und die Historie von Schandstadt, in Anführungszeichen, ist es ein bisschen wie nach Hause kommen.
Ein bisschen, ne? Ist halt Zeit für Comic-Con.
Es ist halt Zeit für Comic-Con, genau.
Ja.
Also, wenn ich nach Schandstadt komme, ist es irgendwie so Freude und Leid gleichzeitig. Ach schön, ich bin wieder in Schandstadt. Und gleichzeitig auch nein, ich bin wieder in Schandstadt.
Ja, fühle ich sehr tatsächlich. Aber ich mag tatsächlich Sans Festung gerne.
Okay.
Weil sich das anfühlt wie in Takeshis Castle. Du hast so diese Brücken, wo du rüberlaufen musst schnell und dann die Fallen, denen du ausweichen musst. Das ist einfach, es kann frustrierend sein, aber es ist auch sehr lustig.
Ja, durchaus. Sans Festung macht auch durchaus ein bisschen Spaß. Für diese rollenden Kugeln finde ich irgendwie cool und du kannst damit lustige Dinge anstellen, wie ein dieser Schlangenwächter überrollen lassen.
Ja, genau. Und die sehen auch noch so albern aus, wenn die ihren Kopf hochstrecken und ihre Ärmchen, wow, und dann werden sie umgerollt in dem Moment. Es hat halt einfach einen Comedy-Effekt.
Ja, das stimmt. Und in Sensfestung findet man seine allererste Mimik.
Ja, also je nach Reihenfolge natürlich, wie man läuft, aber meistens ist es, glaube ich, schon die erste. Die ist schon cool.
Wo könnte man noch seine erste oder die erste Mimik finden?
Ich weiß nicht, ob in den Katakomben eine ist.
Okay, wenn man zuerst da runter geht, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob da unten irgendwo eine ist.
Ich weiß auf jeden Fall, dass in Arno Londo noch eine ist, aber das kommt ja danach. Das weiß ich, weil ich es nicht gemerkt habe und die mich geschnabbelt hat letztens.
Das ist in der einen Halle, wo zwei Truhen sind, ne? Eine ist die Mimik und die andere ist die...
Die wusste ich noch, aber es ist auch direkt eine, da wo die Feuerhüterin ist, ganz am Anfang, bevor man richtig reingeht. Da ist geradeaus in Richtung der Archive ein Raum mit zwei Truhen und zwei großen Wächtern. Und die rechte davon ist auch eine Mimik.
Ja, die meinte ich gerade.
Ach so, okay. Ich dachte, du meinst die, wo man Havels Rüstung findet in Arno Londo selber.
Ach so, nee, die meinte ich nicht.
Weil da ist ja auch noch
eine. Aber ja, da ist auch eine. Stimmt, da ist auch noch eine, genau.
Ja. Ja.
Aber wenn wir dann schon bei Arno Londo sind, Dark Souls 1... Mhm. Arno Londo hat auch schon was Beeindruckendes.
So allgemein oder was Spezielles?
Ja, allgemein einfach so die Atmosphäre in Arno Londo.
Ja, das stimmt. Allein wenn man dann von den Dämonen da hochgetragen wird und die Sonne scheint. Und ich meine, das ist alles eine Illusion, aber
ja.
Das ist schon sehr beeindruckend, das stimmt.
Ja, der erste Moment, wo man über diese Mauern getragen wird, auf den Berg hoch und dann sieht man da dieses riesige Schloss Arno Londo, das sieht dann schon sehr geil aus. Also, das hat was. Ja. Arno Londo ist zwar auch gemein, wenn man rein will und dann die Knights einen abschießen mit ihren Bögen.
Das stimmt.
Das ist schon sehr gemein, aber Arno Londo hat auch was wirklich atmosphärisch sehr cooles.
Absolut. Und auch wenn man die Illusion dann bricht, indem man Guinevere dann angreift, ist ein krasser Moment, finde ich.
Ja, wenn dann alles, das Kartenhaus zusammenbricht quasi. Ja,
genau. Das ist schon, das hat mich gebrochen damals.
Ist schon hart.
Ja. Vor allem, ich weiß noch genau, es gibt ja den Ring der Sonnenprinzessin, den du bekommst, wenn du den Eid annimmst von Guinevere. Und da steht noch drin, dass sie vor langer Zeit gegangen ist. Und das hat mich immer so verwirrt, bis zu diesem Moment, wo man dann halt dahinter kommt, dass es alles nur eine Illusion ist. Ja. Aber da hast du halt dann eigentlich den einen Hinweis schon, dass das nicht echt sein kann, was man da gerade sieht.
Ja, da denkt man sich, okay, sie ist gegangen, aber ich sehe sie doch vor mir. Ist sie wiedergekommen? Ja, genau. Was ist das vor mir?
Ist sie einfach nochmal zurückgekommen? Wie ist die Lage? Ne?
Ja.
Und ja, wenn dann alles zusammenkommt durch diesen Bruch der Illusion, dann wird einem nochmal die Tragik von Gwendolyn so richtig bewusst und ist schon ein krasser Ort.
Ja, definitiv.
Und ein cooler Moment.
Und Dark Souls 3?
Ich überlege, was ich da am liebsten mag.
Weil dann würde ich atmosphärisch und ja, würde ich auch Arno Londo bzw. Irithyll sagen.
Oh, Irithyll finde ich schon cool, ja.
Es sieht halt wunderhübsch aus in diesem verschneiten, eisigen Gebiet, ne?
Ey, da ein Weihnachtsmarkt, ich würde hingehen.
Auf jeden Fall. Und es sieht halt auch, also der Moment, wo du aus den Kerkern kommst und dann Irithyll siehst, das ist auch schon ein Moment, wo du sagst, oh, wie geil.
Ja, das war...
Und dann
durch den Mond, der Moment, der da auch immer so drüber scheint. Ne?
Ja, und dann der Moment, gut, dafür muss man natürlich Dark Souls 1 zuerst gespielt haben, der Moment, wo du dann erkennst, verdammt, hier war ich schon mal, das ist Arno Londo.
Ich hatte das dann ja umgekehrt, weil ich zuerst Dark Souls 3 gespielt habe. Aber ja. Das ist ein cooler Effekt. Und dann natürlich der Riesenschmied, ne? Der da liegt, das ist, oh.
Auch traurig dann, oh nein, der hat nicht überlebt.
Ja. Da kann ich auch empfehlen, zuerst Dark Souls 3 zu spielen, weil dann freut man sich in Dark Souls 1, dass der lebt.
Andersrum
genau.
So.
So, das so. Ist er.
Dark Souls 3. Das, oh, da liegt jemand tot. Naja, gut, okay.
Ja.
Ich kenne ihn nicht, deswegen ist die emotionale Bindung da vielleicht nicht so stark.
Genau.
Aber dann Dark Souls 1, das, oh, der lebt ja, auch wie schön, jetzt lerne ich ihn kennen.
Ja, es ist wirklich so. Ja. Ja, würde ich, glaube ich, zustimmen. Irithyll ist schon ein sehr, sehr cooler Ort.
Ja, aber Dark Souls 3 hat aber auch eine gute Abwechslung an Gebieten, würde ich mal meinen.
Absolut, ja.
Auch der Dragon Art Peak, ne?
Mhm, die DLCs auch. Ich finde die Ringed City auch sehr großartig gemacht.
Die Ringed City ist großartig und Ariandel, es sieht eigentlich auch hübsch aus.
Ja.
In der Schneelandschaft.
Allerdings finde ich Ariandel anstrengend.
Es ist super anstrengend, ja.
Aber sehr schön auf jeden Fall, dass es warm.
Ja.
Ja.
Dann sind wir in Bloodborne. Da wird es dann, glaube ich, ein bisschen schwieriger.
Da ist eigentlich vieles recht ähnlich, oder? Aber wenn ich so,
ja.
Also ich habe es halt nur einmal gespielt und ist schon eine Weile her. Und das Erste, was mir einfällt, ist Kanehurst.
Mhm. Okay. Das sind wir auch im Winter Wonderland.
Auch im Winter Wonderland und ich mochte diesen Vampir-Vibe, der da herrschte.
Ja, verstehe ich. Hat so ein bisschen Castlevanias
Flair. Ja, die
Flair,
Architektur,
ne?
Ist auch einfach toll davon.
Ja. Okay, verstehe ich. Kanehurst, ja. Ich mag aber auch gern im DLC das Forschungslabor.
Oh, das ist natürlich auf eine ganz andere Art faszinierend, ne?
Ja, genau. Jetzt natürlich nicht auf eine ästhetische Art und Weise.
Ja.
Aber so, wie man da reinkommt, denkt, okay, was zur Hölle wird hier gemacht? Und alles sehr verwirrend, verworren mit dieser Treppe, die sich dreht und keine Ahnung, irgendwas, alles sehr, ja.
Und gruselig
aber hat
mit
mir
den Versuchsobjekten.
Und gruselig, genau. Hat mir aber gefallen. Und dann sprichst du da mit diesen Probanden oder was auch immer.
Ja.
Die irgendwie Gehirnflüssigkeit sammeln. Alles sehr wild. Aber ich fand es irgendwie sehr cool.
Mhm. Ja, kann ich verstehen. Es ist ein faszinierender Ort, weil man sich sofort... Also ich finde, du kommst da rein und du weißt, hier stimmt was nicht. Ne? Also es ist halt auf unangenehme Art und Weise faszinierend.
Ja.
Aber du merkst sofort, irgendwas ist hier ganz schief gelaufen. Und man will halt auch wissen, was ist hier los? Was wird hier gemacht?
Genau, ja.
Dadurch, dass man ja auch im Rahmen von der Quest selber dann diese Hirnflüssigkeiten verabreichen kann und sowas. Mhm. Und man selber dieses Experiment nochmal durchführt, woran da so geforscht wird. Ist sehr gut gemacht.
Und in dem Forschungslabor haben wir ein Rotkehlchen gefunden.
Ja, I'm a Robin, Lady Maria. Das war wirklich überraschend. Mit einem Rotkehlchen hatte ich da nicht gerechnet.
Übertragen sind aber ja.
Nee, verstehe ich den Pick. Das ist, ja, der macht auch Eindruck auf jeden Fall. Und dann natürlich, wenn man zu Lady Maria kommt, der Kirchturm an sich ist ja auch nochmal sehr beeindruckend, ne? Die Arena.
Der Kirchturm an sich, ja, die Arena von Lady Maria und was dann sich dahinter nochmal verbirgt.
Ja, das auch nochmal.
Auch sogar das Fischerdorf an sich finde ich eigentlich nicht geil.
Ja.
Also dieser Moment, wenn man das Fischerdorf entdeckt, den finde ich Hammer. Aber was man dann dort alles erlebt und wie es dort aussieht und überhaupt, das ist dann wiederum nicht so geil.
Ja, das ist wahr.
Ja.
Mhm.
So, dann Elden Ring.
Puh, ja, da haben wir ja so wenig Gebiete.
Da haben wir so wenig und es gibt echt einige richtig, richtig schöne Gebiete.
Ja. Boah.
Angefangen mit Limgrave, wo halt, man könnte meinen, man wäre in Schottland oder so.
Limgrave ist halt irgendwie auch wahrscheinlich dadurch, dass es einfach das erste ist und das für viele Promo-Artworks genutzt wurde, ist irgendwie das Gesicht von Elden Ring, ne?
Ja, das stimmt. Aber auch Laendel.
Mhm.
Laendel als Stadt sieht auch so hammermäßig aus, wenn man nach Laendel kommt und sieht die Stadt von oben. Das sieht einfach geil aus.
Ja, oder hier die Untergrundstädte mit den ewigen Himmeln,
ja,
und so, diese ganzen
Siofra
Sternen,
und so,
die da
das
sind. Das ist so schön.
Das sind halt immer irgendwie, die Gegenden, wo der erste Eindruck irgendwie super krass war. Wenn man nach Laindale kommt, der erste Eindruck nach Laindale, die Musik, die in Laindale ist, ist auch schon so stimmungsvoll, finde ich. Ne? Mhm. Und dann bist du da oberhalb der Stadt und siehst die Stadt, wie die quasi zusammengebrochen ist, aber es sieht trotzdem alles sehr
edel
beeindruckend aus.
Ja.
Super beeindruckend aus. Genauso Siofra, du fährst den Fahrstuhl runter und denkst, okay, dieser Fahrstuhl fährt ziemlich lange nach unten.
Ja,
was
wann
kommt
hört
hier noch?
Der mal auf? So.
Ja. Und dann siehst du irgendwie zwischen den Säulen oder so ganz kleines bisschen, dass da sich eine Stadt aufbaut im Hintergrund und du denkst, oh, was zur Hölle ist das? Und dann bist du da unten und denkst da einfach eine riesige Landschaft mit eigenem Himmel im Untergrund, was dann auch super beeindruckend ist. Ne?
Mhm.
Also ja, da hat Elden Ring auf jeden Fall einiges zu bieten landschaftlich.
Das stimmt. Ich mag sogar auch irgendwie Kellet mit dem roten Himmel und alles. Das ist zwar wieder so das Unangenehme,
ja.
aber absolut beeindruckend dadurch.
Das stimmt. Kellet hat auch seinen eigenen Flair.
Ja.
Aber auch Farum Azula.
Oh ja.
Diese zerbrochene, fliegende Stadt.
Ja.
Auch irgendwas Besonderes, da hat Elden Ring echt einiges, wie gesagt, einiges zu bieten, haben sie echt ordentlich aufgetrumpft, was einfach nur das Design betrifft.
Das stimmt.
Schön.
Mhm.
Mhm. Könntest du von Sekiro einen Lieblingsort sagen? Ich weiß nicht, ob du Sekiro so gut kennst für diese Wahl.
Boah. Schwierig. Ich habe nicht so viel davon gesehen und das meiste war halt einfach feudales Japan.
Ja, gut, okay. Gibt noch eine Stelle, wo du, ich weiß gerade nicht mehr, wie es genannt wird. Dieses eine Gebiet, wo du den Koi jagst.
Gibt's da nicht
es wirkt so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen wie so ein Traumland.
Mhm.
Da ist ein riesiger Wasserbereich, wo du auch tauchen musst. Ganz viel und den finde ich sehr hübsch, eigentlich sehr ästhetisch. In dem Bereich ist der einzige Gimmick-Boss, glaube ich, der Boss. Ich komm gerade nicht mehr auf die Namen.
Nicht schlimm.
Da ist auf jeden Fall ein riesen Koi, der dich auch angreifen kann und den musst du dann ein bisschen jagen.
Mhm.
Ja. Das fällt mir zumindest spontan ein, wenn ich denke, okay, die Lieblingsregion in Sekiro.
Was ich immer hübsch fand, das ist jetzt keine spezielle Gegend, das ploppt nur immer wieder mal auf im Sekiro-Landschaftsbild.
Mhm.
Aber ich liebe das, wenn da der rote Ahorn und so mit dabei ist, so die so herbstlich aussehen, die finde ich immer sehr hübsch.
Stimmt, da gibt es ja auch dieses Gebiet auf dem Berg.
Genau, ja.
Da ist alles so rot leuchtend, ja.
Das finde ich immer echt schick.
Das ist auch hübsch, das stimmt, ja.
Mhm.
Verständlich, verständlich. Und dann finde ich jetzt mal ganz kurz so anschließend die Frage, was für ein Gebiet, was für eine Region oder so würdest du dir für ein, also jetzt nicht unbedingt Setting, ne?
Ja.
Sondern einfach nur, was für eine Region würdest du für ein anderes Souls-like noch wünschen?
Also ich nehme gerne noch mehr Herbst. Weil, also abgesehen von Sekiro gibt es das, glaube ich, noch nicht. Vermutlich, weil es was Farbenfrohes ist.
Ja.
Also so Wald hat man zwar, aber meistens ist es ein sehr dunkler Wald.
Wenn man Bloodborne denkt, ist alles super düster gehalten in den Wäldern. Ja,
ja genau. Oder es ist
oder halt giftig.
In Kombination mit Gift, genau. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Aber einfach so ein Herbstwaldgebiet oder so fände ich irgendwie schon cool.
Mhm.
Oder selbst bei Dark Souls 1, der Wald ist dunkel, ne? Bei Sif die Gegend.
Ja. Also, stimmt, ja.
Es ist alles immer so ein düsterer, fieser Wald. Und
heißt ja auch Finsterwurz.
Heißt auch Finsterwurz, fair enough. Ne? Aber es wäre vielleicht auch ein cooler Kontrast, weil man dann einfach so eine schöne Gegend hat, wo dann aber, keine Ahnung, vielleicht irgendwelche fiesen Blattgegner aus den Bäumen kommen oder so.
Einfach sowas. Kontrastwald der Brightwood.
Ja, genau. Ja, das wäre so, was mir spontan einfällt. Und vielleicht sowas wie eine Wasserwelt?
Mhm.
ist ja,
hab ich,
ne, kennt man so aus Zelda gedacht, ja. Und so, hassen die meisten, ja. Aber, aber wäre mal interessant, wie man das umsetzen könnte.
Ich denke da irgendwie so ein bisschen gerade an einer, dass du jetzt nicht eine Wasserwelt hast, wo du jetzt wirklich durchschwimmen musst, weil das ist ja so häufig der Aspekt, den viele nicht mögen, weil ja, Schwimmen häufig sehr clunky ist und ne, da ein bisschen unangenehm ist. Aber so eine Welt, die eigentlich unter Wasser ist, so ähnlich wie Atlantis beispielsweise, aber das Wasser drumherum halt weg ist in dem Moment. Du hast da über dir die ganze Wasser, den ganzen Wasserbereich, der um dich rum ist. Du hast die ganze Wasserflair halt um dich rum, aber da, wo du halt bist, in dem Bereich, wo du dich bewegst, ist halt kein Wasser.
Ja, in so eine Blase oder sowas, ne?
Ja, genau sowas, ja. Das finde ich, glaube ich, auch ganz cool. Nice, ja.
Also mit so Schwimmen und so hätte ich nicht so Bock drauf.
Ja.
Na, aber einfach so von der Gestaltung her, wo dann vielleicht an den Rändern der Welt irgendwie vielleicht auch irgendwelche Kreaturen lang schwimmen oder sowas und ja, in der Welt genau. Selber dann auch eben passende Gegner sind. Das finde ich schon nice.
Oder halt, dass die Wasserphysik halt einfach ausgelassen ist. Dass durch irgendwelche Mechaniken oder so gibt es halt keine Wasserphysik. Du bist zwar unter Wasser, aber du schwimmst halt nicht, sondern läufst halt normal rum.
Ja, das wäre auch cool. Quasi, ja. Wenn man, weiß ich nicht, als hätte man so ein, als wäre man selber in einer Blase und kann dann halt trotzdem normal laufen, normal angreifen.
Als hättest du Eisenstiefel an wie ein Zelda.
Ja, ja, nur nicht so langsam vielleicht. Ja. Ja.
Das wär ganz nice, ja. Mhm. Da kommt einem schon die Idee, es könnte doch irgendwie so ein Worldbuilding aufgebaut werden, dass es halt eine versunkene Stadt ist, die man da dann halt besucht, ne? So in diesem Königreich oder was auch immer das dann sein wird, gibt es eine Stadt, ähnlich wie Neu-Londo vielleicht.
Ja, wo man auch erstmal dafür sorgen muss, dass man das überhaupt betreten kann, so dass diese Blase überhaupt auftaucht.
Genau, ja. Zu Neu-Londo eigentlich versunkene Stadt, aber irgendwie kommst du dann doch dahin und bist dann halt unter Wasser. Das wäre dann schon ganz nice. Da kann man auch schon was machen damit.
Mhm. Ja, sehe ich auch so.
Ansonsten habe ich mir nichts mehr aufgeschrieben für heute.
Ich hatte sowieso nichts aufgeschrieben.
Ich habe mir ein paar Punkte, ich habe aufgeschrieben, Jubiläum, 3 Fragezeichen, Zukunft, Fragezeichen, Jubiläum, 3 Ausrufezeichen, Zukunft, Fragezeichen. Darüber haben wir am Anfang geredet, wie es jetzt die nächsten Wochen so aussieht. Genau, dann erstes Souls für Kinder. In welches Souls würde man am ehesten Kinder großziehen wollen? Welcher NPC hat die besten Elterneigenschaften? Enterbt wegen Schild?
Und, Antwort ja.
Antwort ja, genau. Mit Schelle. Lieblingsregion pro Spiel und Lieblingsitem.
Ja, das hatten wir.
Sehr schön. Dann sind wir durch für heute, würde ich sagen, oder?
Mhm. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Auf jeden Fall. So Schnacken sind halt super gemütlich.
Ja, total.
So Schnackrunden. Man quatscht einfach gerne über Dinge, die man mag.
Ja, die Zeit, also wir haben auch schon wieder 1,5 Stunden. Das geht halt dann auch wie nix, ne?
Es geht super schnell rum. Wir haben jetzt zwar nicht ganz so exzessiv geplaudert wie letztes Mal. Aber
zum Glück, das ist ja, die Leute müssen das ja irgendwie noch anhören.
Ja, das stimmt. Aber ja. Ist vielleicht auch mal nicht schlecht.
Ja. Ich bin gespannt, ob Folgen in der kleinen Zwischenzeit kommen, ob das klappt oder eher nicht. Mhm. Ihr werdet es auf jeden Fall auch hören.
Bin ich auch gespannt, ob da was kommt.
Ja, und ansonsten wird es keine super lange Pause. Also ich peile echt so Oktober dann an.
Mhm. Ja. Auf jeden Fall wünsche ich und wahrscheinlich alle anderen auch dir ganz viel ja, was wünscht man sich? Erfolg? Spaß?
Alles Gute.
Alles Gute für die Zeit. Viele Erfahrungen, positive Erfahrungen, Dankeschön. Die man macht. Und ja, alles natürlich herzlich Gute.
Sehr lieb. Wir hören uns ja sowieso.
Ja, wir haben uns schon mehrmals offiziell verabschiedet, in Anführungszeichen, in den Streams schon.
Ja,
und
stimmt.
Jetzt hier und auch privat. Und
ja, dabei reden wir eh fast jeden Tag. So.
Man kann es nicht genug sagen. Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall wieder, wenn du dann bald wieder zurück bist.
In der Content-Welt.
In der Content-Welt und wir weiter über die Lore quatschen können.
Ja, da freue ich mich auch drauf. Vielleicht mache ich dann für die ersten paar Folgen eher so kleinere Themen aus Dark Souls 1 oder so, die man eher schneller erledigt kriegt. Das merkt ihr dann.
Mhm. Ja.
Weil Elden Ring ist ja doch meistens ein bisschen größer.
Mhm. Ja, erfahrungsgemäß sind da schon die anderen längeren Folgen zusammengekommen.
Aber das kriegen wir schon hin. Ja.
Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank fürs Dabeisein heute. Wenn ihr uns mögt, wenn euch gefällt, was wir hier so machen, gebt uns gerne ein Like oder 5 Sterne oder wo auch immer, wie auch immer die Bewertung auf der Plattform funktioniert, auf die ihr uns hört. Und schreibt auch gerne in unser Kontaktformular oder auf unseren Discords, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder irgendwas Ergänzendes beitragen wollt. Schreibt uns gerne. Dann gehen wir in der nächsten Folge dann darauf ein. Und ja, ansonsten bleibt nichts weiteres zu sagen als tschüss und so.
Tschüss und so klingt super. Macht euch eine gute Zeit. Erzählt uns, wenn es was Cooles auf der Gamescom für euch gab, falls ihr da gewesen seid oder dahin geht, wollte ich gerade sagen, aber zu dem Zeitpunkt, wo ihr es hört, wart ihr schon da gewesen. Und ja, auf bald.
Auf bald. Tschüss. Tschüss.